Ich knüpfe da an, wo ich letzte Woche aufgehört habe, nämlich bei diesen beiden Lebensprinzipien, die ich vorgestellt habe. Ihr erinnert euch, es gibt einmal das Paddelbootprinzip und nach dem Paddelbootprinzip lebt der, wer im Glauben versucht, aus eigener Kraft weiterzukommen. Und da paddelt man, da rudert man, da macht und kämpft man, um Gott irgendwie näher zu kommen. Aber am Ende ist es dann vielleicht die Erfahrung, und ich weiß nicht, welche Erfahrung deine ist, dass man irgendwie auf der Stelle paddelt und nicht wirklich weiterkommt. Und die bittere Wahrheit ist, die dann irgendwann kommt im Laufe seines Glaubenslebens, wenn man irgendwie so mit Gott unterwegs ist und versucht, sein Leben, seinen Glauben zu gestalten. Aus eigener Kraft, so sehr man sich auch abmüht, kommt man Gott nicht näher. Und das Fazit war bei diesem Prinzip, wer also aus eigener Kraft versucht zu leben, der bleibt garantiert kraftlos und leer und auf der Stelle. Und demgegenüber gibt es das andere Prinzip, das Segelbootprinzip. Und nach dem Segelbootprinzip lebt der, der im Glauben aus Gottes Kraft lebt. Ja, oder mit anderen Worten, wer sein Leben jeden Tag neu, immer wieder neu in Gottes Hand legt, sein Leben Gott weiht, sich selbst hingibt und sagt, hier ist mein Leben, Gott, mach daraus, was du willst. Ich will aus deiner Kraft leben. Und dieses Prinzip bedeutet dann natürlich auch, dass ich meine eigenen Paddel wegschmeiße, die ich dann vielleicht hervorhole, wenn ich irgendwie geistlich eine Flaute habe und irgendwie keine Geduld habe, auf Gott zu warten und anfange vielleicht selbst wieder zu paddeln. Nein, es bedeutet, egal was kommt, in jeder Lebenslage wirklich aus Gottes Kraft zu leben. Und wenn dann die Flaute kommt, dann heißt es einfach mal ruhen, vielleicht einfach mal stehen bleiben, die Segel neu ausrichten und warten, dass Gott, dass der Heilige Geist kommt, die Segel wieder füllt und uns in Bewegung setzt. Wer aus Gott lebt, das ist das Fazit, lebt aus seiner Fülle, aus seiner Kraft und bekommt seine Fülle und Kraft, die sonst nirgendwo zu finden ist. Und deshalb die Frage an dich, ganz persönlich, denk einmal darüber nach, das möchte ich dir gerne mitgeben, paddelst du noch oder segelst du schon? Das kannst nur du selbst für dich beantworten. Paddelst du noch oder segelst du schon? Und heute schauen wir uns jemanden an, von dem wir lernen können, der nämlich mit beiden Lebensprinzipien so seine Erfahrungen gemacht hat. Es geht um Petrus. Und wir setzen also die Reihe fort, Albert hat es gesagt, die Reihe Gemeinde in Bewegung, wo wir uns in den nächsten Wochen und Monaten die Apostelgeschichte anschauen wollen. Letzte Woche zu Pfingsten, ganz klar, haben wir uns die Geburtsstunde der Gemeinde angeschaut. Der Heilige Geist kommt von oben als Gottes Liebesbewegung, um in der Welt seine Liebe auszuschütten, um Gemeinde zu bauen. Und heute geht es also um diesen Petrus, der in Aktion tritt, in Kapitel 2. Aber bevor wir uns gleich den Text anschauen, um den es heute geht, wollen wir uns Petrus einmal anschauen. Also wer ist Petrus? Und der ein oder andere, der sich die Evangelien angeschaut hat, wo Petrus mit den Jüngern und mit Jesus, mit dem Meister gemeinsam unterwegs ist. Und da wird uns so ein bisschen auch bewusst, was Petrus für ein Typ ist, was so sein Charakter ist. Also ich fasse mal zusammen, Petrus ist der Typ Draufgänger. Also vom Charakter her der etwas gröber geschnitzte, könnte man sagen. Und seine positiven Seiten sind, dass er der geborene Leiter ist. Also Petrus bringt richtig gute Leiterqualitäten mit. Er ist der Leitwolf, quasi der Vizechef nach Jesus. Und was er anpackt, das zieht er durch und im positiven Sinne ist er nicht zimperlich. Also er wirklich mit Volker Racho geht er seinen Weg, ein mutiger, ein tatkräftiger Typ. Das ist die positive Seite, aber es gibt die negative Kehrseite, nämlich Petrus neigt manchmal dazu, übers Ziel hinauszuschießen. Ja, so der Typ mit dem Kopf durch die Wand. Und er hat sich irgendwie nicht immer so ganz im Griff und was er sagt oder tut, das hat nicht immer Hand und Fuß. Und wer Kinder von uns hat, der weiß, wir bringen unseren Kindern bei, erst denken, dann reden oder handeln.
Ja, also denk erstmal nach, bevor du irgendwas tust oder bevor du irgendwas sagst. Und genau das müsste eigentlich Petrus mal öfter gesagt werden. Genau das ist seine Schwäche. Er prescht manchmal so einfach voraus, er denkt nicht immer nach, bevor er handelt, bevor er was sagt. Und stattdessen stürzt er sich eifrig ins Getümmel. Also vom Temperament her so etwas der heißblütige, der ungestüme Typ. Und es gibt da einige Beispiele in der Bibel, wo sein Charakter deutlich wird. Und ich möchte heute mit euch eins anschauen. Ein Paradebeispiel, könnte man sagen, wo wir für unser eigenes geistliches Leben ganz, ganz viel lernen können. Und zwar ist Jesus mit seinen Jüngern in Jerusalem, es ist Passafest und sie feiern dort gemeinsam irgendwo in einem Haus, im Obergemach, haben sie sich ein Zimmer eingemietet. Ihr kennt diese Szene, das letzte Abendmahl, Jesus sitzt mit seinen Jüngern um den Tisch und sie feiern. Und eigentlich ist Passa ein fröhliches Fest. Es geht darum, dass Gott sie aus Ägypten gerettet und herausgeführt hat. Aber an diesem Abend, bei diesem Passafest, ist die Atmosphäre irgendwie gedrückt. Die Stimmung ist nicht gut. Ja, Jesus redet da irgendwas von seinem Leiden und von seinem Sterben und dass einer von den Jüngern ihn verraten würde und so weiter. Und die Moral irgendwie sinkt im Laufe des Abends immer weiter auf den Nullpunkt. Und zu allem Übel bricht dann irgendwann dann wieder das beliebte Streitthema aus. Es geht um diese ganz klassische Frage, wer eigentlich von uns Jüngern nach Jesus der Vizechef ist. Wer von uns ist der Größte? Wer bekommt im neuen Königreich von Jesus den höchsten Posten? Also ihr seht, ganz menschlich, es geht um Ansehen, es geht um Posten. Dort wird geschachert und gestritten. Und natürlich, ich stelle mir da Petrus vor, ja, mit seiner ungestümen Art, natürlich haut der auf den Tisch und sagt, Leute, wenn jemand unter uns der Vizechef ist, dann bin ich es. Ich bringe alle Leiterqualitäten mit. Ich bin der geborene Leiter. Ich habe mich schon so oft in manchen Situationen bewiesen. Also, ich bin es. Und um seinen Anspruch dann noch zu unterstreichen, wendet er sich zu Jesus und sagt, hör mal, Jesus, egal was kommt, auf mich kannst du zählen. Ich stehe an deiner Seite und ich bin bereit, für dich zu kämpfen. Und wenn du ins Gefängnis gehst, gehe ich mit dir. Und wenn du stirbst, sterbe ich mit dir. Also voller Selbstbewusstsein, voller Mut tritt Petrus hier auf und bezeugt Jesus seine Loyalität. Ich gehe mit dir bis zum bitteren Ende. Und Jesus unterbricht ihn. Und er sagt, mein lieber Petrus, noch bevor heute Nacht der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Und ich stelle mir vor, wie Petrus aufbrausend reagiert. Niemals, Jesus, niemals werde ich dich verlassen. Ich werde dich nicht verraten. Ich gehe mit dir, wenn es sein muss, auch in den Tod. Und hier wird deutlich, was ich meinte, dieser Charakter von Petrus, dieser ungestüme, etwas grobe Charakter. Und vor allem wird hier etwas anderes deutlich, nämlich wie Petrus nach dem Paddelbootprinzip agiert. Er versucht es aus eigener Kraft zu erzwingen. Und er bekennt sich zu Jesus und er schwört ihm Loyalität. Aber dann im nächsten Moment verlässt er sich ganz auf seine eigene Kraft, weil er glaubt, er packt das schon. Kein Problem, Jesus, ich mach das schon. Und wenn es sein muss, dann greife ich auch zum Schwert und erzwinge es, erzwinge unsere Ziele mit Waffengewalt. Und so tut er es später auch. Er greift zum Schwert, um Jesus zu verteidigen, als die Soldaten kommen, um ihn zu verhaften. Und dabei haut er einem dann das Ohr ab. Wir kennen die Geschichte. Und ihr Lieben, genauso wie Petrus das hier lebt und erlebt, so kann es uns auch im Glauben ergehen. Und ich meine jetzt nicht, dass wir plötzlich unser Schwert ziehen und mit Waffengewalt dort irgendwas versuchen zu erzwingen, nein, sondern dass wir uns auf uns selbst verlassen. Dass wir uns auf unsere eigene Kraft, auf unser eigenes Können verlassen. Ja, Jesus lädt uns ein, zu sich an seinen Tisch zu kommen, uns bei ihm hinzusetzen, bei ihm zu essen und zu trinken. Sein Buffet ist reich gedeckt und wir bedanken uns für sein freundliches Angebot Und grundsätzlich bekennen wir uns natürlich zu ihm: Ja, Jesus, ich will mit dir leben, ich will dir folgen und ich gehe mit dir, wohin du auch gehst. Und natürlich meinen wir das in diesem Moment auch total ernst. Aber dann packen wir unser eigenes Lunchpaket aus und sagen: Nichts für ungut, Jesus. Also ich verspreche dir, wenn mein Vorrat ausgeht, dann komme ich zu dir, um mich bei dir satt zu essen. Und ich frage mich, warum? Warum handeln wir manchmal so? Und ich spreche hier von mir selber, dass ich manchmal irgendwie versuche, das selbst zu wuppen und es aus eigener Kraft machen zu wollen. Und ich frage mich persönlich, warum? Ist es die Angst, vielleicht irgendwie sein Leben ganz auf Jesus zu setzen? Und das ist irgendwie so ganz typisch für unsere Zeit, bloß nicht verbindlich werden, lieber die Kontrolle über das eigene Leben behalten. Wer weiß, also wenn ich wirklich mein Leben ganz Jesus hingebe, wer weiß, was Jesus daraus macht? Vielleicht macht er etwas, was ich gar nicht will. Und dazu kommt, ich weiß nicht, wie es dir da geht, und ich ertappe mich selber da oft, dazu kommt dann manchmal auch die Bequemlichkeit. Mensch, Jesus, ich habe es mir gerade so schön in meinem Leben gemacht. Ja, also hier Haus gebaut und Kinder, Frau und so. Es ist gerade so schön. Es läuft. Ich bin zufrieden. Und wenn ich mich jetzt ganz auf dich einlasse, dann schickst du mich vielleicht nach Afrika. Ja, oder du verlangst vielleicht Dinge von mir, die ich nicht will. Oder du möchtest mir vielleicht Dinge wegnehmen, die mir lieb und teuer sind. Und ja, ihr Lieben, das kann natürlich alles sein. Wer sich ganz auf Jesus verlässt und wer sein Leben ganz in Jesu Hand legt, natürlich kann das Konsequenzen für dein Leben oder hat das Konsequenzen für dein Leben. Aber ich frage mich immer, woher dieses Denken kommt, als wäre Jesus irgendwie ein Spielverderber, als würde er uns das Leben und all das Schöne, den Segen nicht gönnen. Es ist doch das Gegenteil. Gerade Jesus ist doch derjenige, der da steht an seinem Buffet und sagt: Kommt, trinkt, esst. Ich will dich reich erfüllen, ich will dich beschenken. Wieso sehen wir immer nur das oder oft nur das, was Jesus uns vermeintlich wegnehmen möchte? Und ich glaube, das ist so eine Lüge, die da auch rumgeistert. Und lasst uns aufhören, diesen Lügen zu glauben. Und lasst uns lieber ernst nehmen und glauben, was Jesus sagt und uns anbietet. Kommt her zu mir, ich will euch satt machen. Ich will euch erquicken. Ich trage dich. Ich bin bei dir. Im Angesicht deiner Feinde decke ich den Tisch. Ich führe dich zu den grünen, saftigen Wiesen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es dann oft so, dass es dann da so ganz viele Ausreden gibt, um nicht an seinem Tisch Platz zu nehmen. Und dann packen wir lieber unser eigenes Butterbrot aus und bleiben vielleicht auf unserem Paddelboot sitzen. Jesus ist da neben uns und lädt uns ein zu sich aufs Schiff. Aber nein, wir bleiben lieber im Beiboot und paddeln neben ihm her. Bloß nicht zu verbindlich, Jesus. Und dabei merken wir vielleicht gar nicht, was uns dabei alles so entgeht. Und ihr Lieben, ich predige dazu mir selbst. Es ist mir selbst in der Vorbereitung schmerzhaft bewusst geworden, wie viel ich wirklich versuche, mein Leben selbst zu gestalten und selbst klarzukommen. Es selbst zu wuppen mit meinen Mitteln, mit meiner Kraft, mit meinen Gaben und Fähigkeiten. Und da bleibt dann Jesus oft nur der Rettungsanker in der Not, dann, wenn es dann wirklich nicht mehr geht. Wobei das absolut legitim ist, das sagt Jesus: Rufe mich an in der Not. Aber wenn Jesus nur noch der letzte Rettungsanker wird, dann stimmt was mit meinem geistlichen Leben nicht. Und deshalb möchte ich dich heute einladen, dich selbst einmal zu prüfen. Auf einer Skala von 1 bis 10, 1 Jesus als mein Notnagel und 10 Jesus als mein Leben, wo würdest du dich gerade geistlich einordnen? Wo stehst du? Sei ehrlich zu dir selbst, mach es schonungslos und prüfe dich selbst vor Jesus. Wo stehst du gerade mit deinem Leben? Ist es mehr in Richtung Jesus mein Notnagel für die schlechten Zeiten? Oder bist du auf dem Weg zu dem Punkt: Jesus, du bist mein Leben, mein Ein und Alles, jeden Tag neu weihe ich dir mein Leben, weil ich aus deiner Kraft, aus deiner Fülle leben möchte. Nimm diese Frage mit, bewege sie, bring sie ins Gebet vor Gott, sprich mit deinem Herrn darüber. Und wir kommen zurück zu Petrus und lasst uns wirklich von Petrus lernen. Dort am Lagerfeuer vor dem Haus des Hohepriesters, als Jesus verhaftet wurde und dort zum Hohepriester gebracht wurde und dort nun verhört wird, verprügelt wird, geschlagen, angespuckt wird. Petrus folgt in einer sicheren Entfernung und er setzt sich vor dem Haus ans Lagerfeuer. Und gerade noch, müsst ihr euch vorstellen, gerade noch da in diesem Haus in Jerusalem, war er vollgepumpt mit Selbstvertrauen. Jesus, ich hau dich da raus, ich bleib an deiner Seite, komme, was wolle. Und wenn es sein muss, gehe ich mit dir bis in den Tod. Und jetzt sitzt er da am Lagerfeuer, wie so ein Häufchen elend und hofft und bangt, hoffentlich erkennt mich niemand. Hoffentlich fliege ich nicht aus. Und wie es so kommen muss, fliegt er auf. Und er wird erkannt und angesprochen. Du bist doch auch einer von diesem Jesus, du gehörst doch auch zu ihm. Und Jesus verleugnet es und er verneint es und er wehrt sich vehement dagegen, weil er Angst hat. Ganz natürlich, menschlich, das verstehe ich. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Ihr Lieben, das ist sein absoluter Tiefpunkt. Tiefer kann er in diesem Moment nicht rutschen, nicht fallen, als dass er gerade seinen besten Freund, seinen Meister, verraten hat. Er hat sich von ihm weggedreht, geht von ihm weg. Er hat sein Jüngerdasein aufgegeben. Er hat Christus selbst aufgegeben. Und wir erleben hier, wir sind Zeugen dessen, dass seine Paddelbootstrategie, also aus eigener Kraft es richten zu wollen, grandios scheitert. Und der Macher Petrus, er braucht diese demütigende, er braucht diese schmerzhafte, er braucht diese zutiefst frustrierende Erfahrung. Warum? Um zu lernen, sich ganz von Jesus abhängig zu machen. Und das ist eine ganz bittere, aber eine wichtige Lektion. Er hat verstanden, dass es aus eigener Kraft nicht funktioniert. Aus eigener Kraft ist er kläglich gescheitert. Und ihr Lieben, das ist der Grund, warum wir unterwegs mit Jesus auch leiden. Warum auch wir scheitern. Und warum auch wir immer wieder zweifeln müssen. Und ich betone es müssen. Und ich wünsche es niemanden. Ich wünsche niemanden Leid und Schmerz und Krankheit und was weiß ich. Aber nirgendwo sonst, in keiner Lebenssituation sonst, als in unserer Krise, als in unserem Scheitern, lernen wir genau das, nämlich, dass wir voll von Jesus abhängig sind. Dass wir Jesus brauchen. Dass wir es aus eigener Kraft nicht machen können. Ein Sprichwort sagt, Not lehrt beten. Genau das ist es. Und wir brauchen diese Wüstenerfahrungen, so schmerzhaft und ärgerlich und frustrierend sie auch sind, um Jesus ganz nahe zu kommen. Und ich bin in einer ganz dankbaren Situation, dass ich in Wiedenest ganz viele beeindruckende Zeugnisse hören durfte. Und ich möchte jetzt kein Zeugnis von Menschen erzählen, aber was mir immer wieder aufgefallen ist, Menschen, die mit Jesus Leid durchstanden haben, Krisen durchstanden haben, durch schwierige Situationen gegangen sind, sind am Ende stark daraus hervorgegangen. Warum? Weil sie neu gelernt haben, sich ganz auf Jesus zu verlassen und nicht auf ihre eigene Kraft. Und ich habe das von meinen Eltern gelernt, die in Russland aufgrund ihres Glaubens verfolgt wurden und keine andere Wahl hatten, als wirklich auf Jesus zu vertrauen und ihr Leben immer wieder neu in seine Hand zu legen und zu sagen, Jesus, du siehst die Situation, nimm du es in deine Hand, führe und leite. Das ist eine ganz wichtige Lektion, die Petrus hier macht, und zwar am Tiefpunkt seines Lebens, ganz am Boden, wo alles kaputt ist, am Scherbenhaufen. Und wie gesagt, ich wünsche es niemanden, aber das gehört zum geistlichen Leben dazu, diese Krisen, Scheiter, Leiterfahrungen. Und in seiner größten Krise wechselt Petrus sein Prinzip und er steigt aus seinem Paddelboot aus und er wirft seine Paddel weg und er steigt ins Segelboot ein, weil nicht mehr sein eigener Wille zählt, sondern weil er nämlich nur noch aus Gottes Kraft und aus seinem Willen heraus leben möchte. Und was dann passiert, als Petrus das macht, ist unglaublich. Stellt euch das mal vor, er ist gerade am Tiefpunkt seines Lebens. Keine 2 Monate später steht Petrus auf in Jerusalem in der Öffentlichkeit und hält eine der bedeutendsten Predigten überhaupt. Ich möchte dich wirklich einladen, versuch es dir mal auf der Zunge und im Herzen überall zergehen zu lassen. Petrus geht durch die tiefste Krise, die er je erleben wird wahrscheinlich, möglicherweise, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist das sein absoluter Tiefpunkt. Und 2 Monate später steht er da und predigt das Evangelium, obwohl er hier fast an seinem Glauben gescheitert wäre. Und man fragt sich, wie ist das möglich? In seiner größten Krise ein gedemütigter, ein geknickter Mann. Und dazu kommt noch etwas anderes. Ich habe in einer Studie gelesen, in der Studie, da ging es um Ängste, also was sind so typisch menschliche Ängste und was sind die größten Ängste und so weiter. Und ratet mal, was die Top-1-Angst der meisten Menschen ist. Ihr könnt einfach mal reinrufen. Was ist die Top-1-Angst der meisten Menschen? Todesangst. Okay, weiter. Versagen, okay, ja. Arbeitslosigkeit, Krankheit höre ich, okay. Einsamkeit, nein. Krankheit, sich zu blamieren, das geht schon in die richtige Richtung. Menschenfurcht geht auch in diese Richtung. Ja, was habe ich? Anerkennung, ja, ja. Fehlende Anerkennung, ja. Diese letzten Punkte gehen alle in dieselbe Richtung. Die Top-1-Angst der Menschen, laut dieser Studie, ist es, in der Öffentlichkeit eine Rede zu halten. Also aufzustehen und vor Menschen etwas zu sagen. Und wisst ihr, der Witz bei der Sache ist, man liegt lieber im Sarg, als die Grabrede zu halten. Spaß beiseite. Aber das ist die Top-1-Angst der Menschen, nämlich aufzustehen. Und ich weiß nicht, wer das schon mal gemacht hat, diesen Lampenfieber und all die Versagensängste, die dazu kommen. Und hoffentlich verstehen die Leute mich und hoffentlich verstolper und verhaspele ich mich nicht und so weiter. All diese Ängste und Sorgen schwingen da mit bei diesem Gedanken, Mensch, morgen muss ich vor versammelter Mannschaft, egal wo, eine Rede halten und sei es nur ein kleines Team bei der Arbeit, 5 Leute. Vor dem ersten Mal, vor der ersten Rede in der Öffentlichkeit haben ganz viele Leute mich eingeschlossen. Ich habe bis heute vor jeder Predigt und immer wenn ich auf der Bühne stehe, habe ich Lampenfieber, ich gestehe es. Und jetzt stell dir mal vor, ich lade dich ein, ganz spontan, jetzt hier nach vorne zu kommen und eine Rede zu halten. Würdest du es machen? Ganz spontan. Du hast dich nicht vorbereitet, du hast keine Notizen gemacht, du hast dir keine Gedanken gemacht. Und jetzt stell dir mal vor, hier in der Audienz sitzen nicht 200 Leute, sondern 10.000. Und ihr Lieben, das ist die Situation, in der Petrus sich konfrontiert sieht am Pfingsttag. Und ihr erinnert euch, diese spektakulären Wunder, die da passieren. Der Heilige Geist kommt herab und sie fangen plötzlich an, in irgendwelchen fremden Sprachen zu sprechen. Und dann steht Petrus auf, weil er sieht, überall kommen die Menschen herbeigelaufen und sie wollen wissen und fragen sich, was geht da eigentlich ab? Und Petrus steht auf, ganz spontan, aus dem Stegreif, ohne Notizen. Und fängt an, eine der wichtigsten oder vielleicht die wichtigste Predigt der Gemeinde zu halten, nämlich die Gründungspredigt. Also mich wird das tierisch überfordern. Ich weiß nicht, ob ich den Mut dazu hätte. Und wer mich kennt, der weiß, ich muss mich sehr akribisch auf meine Predigten vorbereiten. Und ihr Lieben, klar, Petrus ist kein Angsthase. Ich habe es gesagt, Petrus ist eigentlich der geborene Leiter. Und wenn es einen gibt, der Mut hat und manchmal ja etwas Mut, der übers Ziel hinausschießt, dann ist es Petrus. Aber selbst diese Situation,
kann ich mir vorstellen. Ist nicht einfach, ist es eine Riesenherausforderung. Und jetzt nehmt noch hinzu, wo Petrus herkommt, aus der Krise, aus dem Scheitern. Er hätte fast Jesus und seinen Glauben an den Nagel gehängt und wäre eigene Wege gegangen. Und jetzt steht er da auf und predigt vor 10.000 Menschen das Evangelium, die gute Nachricht, die Botschaft von Jesus Christus. Und ich frage mich, wie ist das möglich? Wie kann das sein? Was ist Petrus hier für einen Weg gegangen, dass das möglich ist? Und die Antwort ist klar, und darauf will ich hinaus, weil er nämlich unterwegs in diesen 2 Monaten gelernt hat, sich voll und ganz auf Jesus zu verlassen. Und er hat aufgehört, selbst zu paddeln, und er segelt aus der Kraft Gottes. Und natürlich kommt der Heilige Geist hinzu, der ihn befähigt, der ihn erfüllt und der ihm die Worte schenkt. Und Petrus würde sagen, nicht ich bin es, der hier steht und der redet. Es ist Jesus Christus, es ist der Heilige Geist, es ist Gott in mir, der hier steht und zu euch spricht. Nur so ist es erklärbar und nur so ist es möglich, dass Petrus sich voll und ganz auf Jesus verlässt und sich öffnet für das Wirken des Heiligen Geistes. Und weil wir Gemeinde sind und weil es die Gründungspredigt der Gemeinde ist, wollen wir uns diese Predigt einmal in voller Länge zusprechen lassen. Und ich lade ein, dass wir dazu aufstehen. Und wer mag, darf gern die Augen schließen oder wie auch immer, was immer dir hilft, dich zu konzentrieren. Aber lasst uns hören, was Jesus, was der Heilige Geist durch Petrus damals den Menschen gesagt hat. Und natürlich ist es nur eine Zusammenfassung. Lukas sagt das selber, dass Petrus noch viele, viele andere Worte gebraucht hat. Aber lasst uns trotzdem hören, wie es uns überliefert ist. Apostelgeschichte 2, 14 bis 41. Jetzt trat Petrus zusammen mit den 11 der anderen Aposteln vor die Menge. Und mit lauter Stimme erklärte er: Ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Und dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Und sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein, Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Und jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ihr Leute von Israel, hört her! Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Und was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Und es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Und schon David sagt, und eigentlich
ist es Jesus, der hier spricht. Ich habe den Herrn ständig vor Augen. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht ins Wanken gerate. Und deshalb ist Freude in meinem Herzen und Jubel auf meinen Lippen, sogar dann noch, wenn mein Körper im Grab liegt, gibt es Hoffnung. Denn ich weiß, dass du mich nicht im Totenreich lässt. Du wirst deinen heiligen Diener nicht der Verwesung preisgeben. Du hast mir den Weg gezeigt, der zum Leben führt. Und dass ich in deiner Nähe sein darf, erfüllt mich mit Freude. Liebe Geschwister, ihr erlaubt es mir sicher, es offen auszusprechen. Auch unser großer Vater David starb und wurde begraben, genau wie andere Menschen. Seine Grabstätte ist noch heute bei uns zu sehen. Doch David wusste, dass einer seiner Nachkommen auf seinem Thron sitzen würde. Gott hat es ihm mit einem Eid zugesichert. Und weil David ein Prophet war, sprach er in prophetischer Vorschau von der Auferstehung des Messias. Denn es war der Messias, den Gott nicht im Totenreich ließ und dessen Körper nicht verweste. Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt und wir alle sind Zeugen dafür. Er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochenen Gaben erhalten, den Heiligen Geist. Und diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen und das ist es, was ihr hier seht und hört. Dass es nicht David war, der in den Himmel hinaufgenommen wurde, zeigt auch der folgende Ausspruch, den er selbst gemacht hat. Der Herr sagte zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Es steht also unzweifelhaft fest, und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und als die Zuhörer das hörten, ging's ihnen durchs Herz. Und sie fragten, was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Und Petrus antwortet, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Und mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium eindringlich, ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Und durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Ihr Lieben, was wäre das, wenn wir das heute so erleben können? Ihr dürft euch setzen. Vielen Dank. Und ich stelle mir vor und ich frage mich, wie hat Petrus gepredigt? Mit welcher Macht, mit welcher Vollmacht? Was ist von ihm ausgegangen, dass 3000 Menschen durch diese Botschaft im Herz getroffen werden, auf die Knie gehen und Jesus als ihren Herrn, als ihren Retter annehmen? Und wir können leider nicht die ganze Predigt analysieren, dafür bleibt uns nicht die Zeit. Aber ich möchte die zentrale Frage beantworten, die Frage, die ich über die Predigt geschrieben habe, nämlich die Frage, worum geht es eigentlich in der Gemeinde? Und ich wünsche mir so sehr, dass diese Botschaft, die wir gerade gehört haben von Petrus, diese Gründungspredigt der Gemeinde,
dass diese Botschaft uns auch ins Herz trifft. Und ich fand das toll. Danke dir, Albert, für diese Vorlage, die du am Anfang gegeben hast über das Herz. Nämlich das Herz, das ehrlich ist. Das Herz als der Sitz unserer Emotionen. Das Herz als Zentrum unserer Identität. Und wo diese Botschaft uns im Herz trifft, bleiben wir nicht dieselben, sondern werden verändert und werden zu neuen Menschen in Jesus Christus. Und ich bete, dass uns diese Botschaft neu bewegt, neu begeistert, aufwühlt, dass sie uns ganz nah zu Jesus treibt, dass sie uns aufstehen lässt, hingehen lässt zu den Menschen und einladen lässt. Und deshalb heißt diese Predigt auch ins Herz, weil die Gemeinde ein Evangelium, eine Botschaft verkündet, die ins Herz treffen soll. Nicht über den Köpfen hinweg, nicht an uns vorbei, nein, direkt in dich hinein, in dein Herz. Und dass diese Botschaft dich packt und prägt und verändert und begeistert. Und 3000 Menschen, so wird es uns berichtet, erleben das hier, genau das, dass diese Botschaft sie trifft und sie Jesus kennenlernen. Petrus beginnt diese Gründungsrede damit, dass er seine Zuhörer als Zeugen anspricht. Und er sagt ihnen, liebe Leute, ihr seid gekommen, weil ihr irgendwas gehört habt, weil ihr irgendwas gesehen habt. Ihr seid Zeugen dessen, was hier passiert. Und wir wollen euch sagen, nein, wir sind nicht betrunken. Nicht morgens um 9. Das sind keine Spirituosen, das ist der Spiritus Sanctus. Das ist der Heilige Geist, den Gott ausgeschüttet hat über unser Leben und der uns das machen lässt, was wir hier tun. Es ist Gott selbst am Werk. Liebe Leute, ihr seid Zeugen dessen, was dort Joel, der Prophet, vorausgesagt hat, nämlich, dass irgendwann Gott seinen Heiligen Geist ausschütten wird über der Welt und ihr werdet Dinge tun, die könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das, was den Menschen damals im Alten Testament nur ganz wenigen vorbehalten war, Priestern, Propheten, Königen, sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt, um ihr Amt auszufüllen. Und schon damals gab es diese Sehnsucht, vielleicht kennst du die Geschichte, Moses ist da und er ist überfordert damit, sein Volk zu führen. Und er bekommt diesen Rat seines Schwiegervaters Jitro und er sagt, suche dir 70 Männer aus und nehme sie als Richter über dein Volk. Und ich will von deinem Geist geben, dass auch sie deinen Geist haben. Und hier wird das deutlich, ja, dass der Heilige Geist auch im Alten Testament gewirkt hat und Menschen für eine bestimmte Aufgabe zugerüstet hat. Und da gibt es 2 von diesen 70 Männern, die schlagen irgendwie, tanzen aus der Reihe und sie sind im Lager, um dort irgendwie ja ihr Amt auszuführen. Und da kommen Menschen zu Moses und sie beschweren sich und sagen, Moses, willst du ihnen nicht Einhalt gebieten? Sie tun nicht das, was du ihnen gesagt hast. Und Moses sagt, nein, lasst sie tun. Denn sie tun es im Auftrag Gottes. Und wie sehr wünschte ich mir, das ist die Aussage von Mose, wie sehr wünschte ich mir, dass ihr alle, ihr das ganze Volk erfüllt seid mit dem Heiligen Geist. Diese Sehnsucht war da im Alten Testament, dass alle von Gott selbst, von seinem Geist erfüllt sind. Und Petrus greift jetzt diese Prophetie aus dem Alten Testament auf von Joel, der diese Sehnsucht aufgreift und es verheißt. Und Petrus sagt, ihr Leute, das erfüllt sich gerade mitten vor euch. Und das, was ihr hier erlebt, ist Gott am Werk. Wir sind nicht betrunken, sondern Gott richtet seinen Dienst aus. Gott ist am Werk. Die Endzeit ist angebrochen, heißt es. Und Gott hat seine Gemeinde ins Leben gerufen, dass noch ganz viele Menschen ihn kennenlernen und ein Leben mit ihm beginnen. Also, diese Frage, worum geht es in der Gemeinde? Diese Kernfrage, warum sind wir Gemeinde, warum leben wir Gemeinde? Und Jesus gibt uns Petrus gibt uns hier diese Antwort in der Gründungspredigt. Es geht nicht um ein Programm, ihr könnt es euch denken. Es geht nicht um ein religiöses Regelwerk, das wir einzuhalten haben. Es geht nicht um nette Events und Veranstaltungen, die wir planen und organisieren und was weiß ich. Im Kern geht es um eine Person und um deine Beziehung zu dieser Person. Und es geht um Jesus,
Und Petrus entfaltet die Heilsgeschichte mit Jesus. Es geht um den Jesus, den Gott schon im Alten Testament angekündigt hat. Es geht um den Jesus, den er euch als Messias versprochen hat und der gekommen ist, um euch zu retten. Es geht um den Jesus, den ihr, und Petrus ist hier anklagend, und er hält ihnen den Spiegel vor die Augen. Es geht um den Jesus, den ihr ans Kreuz genagelt habt. Und wenn Petrus heute hier stehen würde, würde er es dir sagen, den du ans Kreuz genagelt hast. Und natürlich nicht du selbst. Natürlich war es nicht du, der den Nagel reingehauen hat, aber deine Rebellion gegen Gott, deine Schuld, das Trennende zwischen dir, deine Verlorenheit hat ihn ans Kreuz genagelt. Aber dann auf der anderen Seite geht es um den Jesus, der es freiwillig getan hat, der alles aufgegeben hat, gekommen ist auf unsere Welt, um für uns zu sterben. Und es geht um den Jesus, der nach dem Tod wieder auferstanden ist. Auch die Auferstehungshoffnung spricht Petrus hier an und sagt, weil Jesus auferstanden ist, deshalb habt ihr die Hoffnung auf ein ewiges Leben. Und es geht um den Jesus, der da mit offenen Armen steht, vor dir, der dich liebt und sich unglaublich nach dir sehnt. Und es geht um den Jesus, der sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Es geht um den Jesus, der zu dir sagt, komm her zu mir an meinen Tisch, werde satt, esse und trinke. Der sagt, meine Tür zu meinem Thronsaal ist jederzeit offen für dich. Und ich möchte für dich da sein. Ich möchte dich tragen, ich möchte dich trösten, ich möchte dich heilen. Und es geht um den Jesus, der dir dieses Angebot macht, der du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, dass du dich auf Jesus einlässt, auf das Leben mit ihm. Und vielleicht fragst du dich, wenn du Jesus noch nicht kennst, was soll ich jetzt tun, so wie die Zuhörer damals? Und dann hör das, was Petrus dir sagt. Der sagt, kehr um und lass dich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott deine Sünden vergeben und du wirst seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Und Jesus steht da und lädt dich ein und sagt, lass dich heute auf ein Leben mit mir ein. Ihr Lieben, das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium, das ist die Botschaft der Gemeinde. Es geht um eine Person und den Wunsch dieser Person, mit dir in Beziehung zu leben. Und mit welcher Religion und mit welcher Ideologie wir es auch immer versucht haben, und ich habe eine kleine Grafik dabei, immer geht es um irgendwelche Leistungen, um irgendwelche Punkte, um irgendwelche Stufen, die man erklimmen muss, um irgendwelche Weisheiten, die man erlangen muss, und wir kraxeln den Berg hoch und wir paddeln und rudern aus eigener Kraft, um unserem Ziel irgendwie näher zu kommen. Und egal, wie dein Ziel heißt, ist es Gott, ist es Heil, ist es Glück, ist es ein gewisser Lohn, das Paradies, die Erleuchtung. Das ist das Prinzip, wie Religion und Ideologien funktionieren. Du musst Leistungen erbringen. Aber so funktioniert nicht die Beziehung zu Jesus. Und Petrus spricht den Leuten zu, hört auf zu paddeln. Hört auf, irgendwelche Leistungen zu erbringen. Jesus hat doch schon alles bewirkt. Und dazu kommen wir die nächste Grafik. Ihr müsst nicht hochkraxeln. Jesus ist runtergekommen. Ihr müsst nicht durch irgendwelche Leistungen irgendwie zu Gott kommen. Nein, Jesus ist zu dir runtergekommen, ist dir auf Augenhöhe begegnet. Ihr Lieben, das ist Gemeinde. Darum geht's. Es geht um diesen Jesus, der zu uns kommt, um mit uns zu leben. Es geht um den Heiligen Geist, den er ausgeschüttet hat, damit wir nicht mehr selber paddeln müssen, sondern aus seiner Kraft leben. Es geht um Jesus. Amen.